So, läuft auch. Sehr gut.
Läuft schon was?
Ja.
Also ich höre nichts.
Du hörst nichts?
Nein.
Mich nicht mehr?
Doch. Dich höre ich, aber ich höre nicht, was du zuspielst.
Ach so, nee, das läuft noch nicht. Ich dachte gerade, weil
du gucktest schon so bedeutungsschwanger, als würdest du so ganz konzentriert.
Ich warte ja, Christian sagt halt was. Wieso sagst du noch nichts?
Na, dann ist ja alles
Nein.
gut.
Nein, guck mal, jetzt läuft was.
Lies und das, der Buchpodcast.
Das sind wir. Guten Tag, mein Name ist Larissa Vassilian.
Mein Name ist Christian Thies. Willkommen.
Ganz schön spontan bist du ja eingestiegen auf diese kleine Humoreske am Anfang.
Ja, das war sehr kompliziert jetzt. Ich wusste gar nicht, was ich sagen soll.
Oh, hallo.
Hey, wir haben wieder viel zu besprechen, Christian. Es sind wirklich so viele Sachen. Also ich habe immer so eine Liste, wo ich mir einfach so Notizen mache für den Podcast. Und da steht jetzt echt richtig viel drauf, was wir zu bekakeln haben, weil es hat sich einiges getan, so in der Buchbranche, weißt du?
Ja, nicht nur in Sachsen und Thüringen hat sich also einiges getan. Ja. Anlässlich dieser Unterschiede zwischen Ost und West gab es neulich irgendwo so eine kleine lustige Buchzusammenstellung. Also so ein Titel, wenn man sich ein bisschen so über die unterschiedlichen Lebensverhältnisse oder aber auch kulturelle, politische Prägungen informieren möchte, war so eine kleine Liste mit Büchern. Und dieses eine Buch hatte diesen wunderbaren Titel: Drei ostdeutsche Frauen betrinken sich und gründen den idealen Staat.
Oh.
Von Annette Gröschner, Peggy Medler und Wenke Seemann. Und ich fand diesen Titel so sensationell schön.
Das ist toll.
Ja, also es geht um Vorurteile und Missverständnisse und so. Und Bücher, die ein bisschen helfen, die ostdeutsche Gegenwart besser zu verstehen.
Okay.
Aber was für ein cooler Titel, oder?
Sehr cooler Titel. Erinnert mich gerade von der Länge her an dieses mit den Karawanken, weißt du, was wir auch mal hatten.
Ja, mit den Fletschenden.
Oder Sascha Stanisic momentan mit dem, weißt du schon, die Gießkanne.
Ich liebe Sascha Stanisic. So. Ich habe das Buch noch nicht in den Händen gehabt.
Ich habe es aber mir jetzt gerade runtergeladen und meine Mama hat es schon gelesen.
Ja?
Und sagt, es ist ganz fantastisch. Insofern, ich freue mich schon sehr drauf.
Ja, Stanisic, der schreibt so gute. Eines meiner Lieblingsbücher von früher, als der Soldat das Grammophon reparierte. Ja. Über seine Jugend in, wo ist das, Bosnien oder wo
ich
war er?
Weiß es nicht genau.
Also, es ist so lange her, dass ich es gelesen habe. Es war nur so wunderschön. Er hatte aus seiner Jugend erzählt.
Damit wurde er bekannt, oder?
Das war das Erste.
Ja.
Genau. Als der Soldat das Grammophon reparierte. Ja, wunderschönes
Buch. Ich finde das immer so toll, wenn man so Bücher hat von Autoren, die man gerne mag und man weiß, da ist jetzt was Neues. Das ist echt immer so ein bisschen wie Weihnachten. Und ich mache es dann immer so, dass ich die erstmal relativ lange noch liegen lasse. Weil ich einerseits Angst habe, dass sie mich enttäuschen, andererseits will ich auch nicht, dass sie gleich wieder vorbei sind und heb sie mir praktisch ein bisschen auf. Und deswegen, ich bin gespannt darauf. Vielleicht dieses Wochenende, mal gucken. Ich lese ja gerade noch von Elke Heidenreich, Altern.
Ah, du auch. Alle loben es.
Ja, ich würde dir gerne vielleicht in der Nachlese, also nach unserer aktuellen Folge darüber was erzählen, was mir sehr zu denken gegeben hat. Und zwar sind das nur die ersten zwei Absätze eigentlich. Die fand ich, die sagen alles. Die sind ganz, ganz toll. Also auch wenn ihr das Buch nicht kauft, geht in die Buchhandlung und lest diese ersten zwei Absätze.
Ich weiß gar nicht, wer das Buch liest. Also mich spricht das vom Titel schon gar nicht an. Alter.
Ja. Naja, aber wir werden ja alle älter. Und ich fand, es sind ja einfach ihre Gedanken. Sie ist jetzt 81, glaube ich. Ihre Gedanken dazu, wie es ist, alt zu werden und wie andere alt werden und wie in der Literatur über Altern geschrieben wurde. Und da sind sehr, sehr viele sehr kluge Gedanken drin. Und es ist wahnsinnig schonungslos ehrlich, finde ich, wie sie selber damit umgeht. Und ich bin noch nicht ganz durch. Ich bin bei 56%, ich kann es dir genau sagen.
Ich höre nur Gutes von dem Buch. Also so ist es nicht.
Ich finde, sie kann generell ganz toll schreiben. Ich habe vieles von ihr gelesen und ich lese die Bücher sehr, sehr gerne. Sie hat einfach viel erlebt und kann das sehr gut schildern. Es ist mal wieder die Frage, wie man Autorin in dem Fall und Werk trennt, ja. Also sie hat ja ein paar Sachen gesagt in letzter Zeit, die mir nicht gefallen haben, aber das ist ja sowieso so eine grundlegende Frage und ich mag das Werk sehr gerne. Genau, aber zu anderen Dingen. Zum einen, erstmal der aktuelle Stand unserer Steadies. Bianca, Martin und Katharina sind neu dabei. Für alle, die es nicht wissen, die Steadies, das sind praktisch die Leute, die uns finanziell unterstützen, die ein paar Euro im Monat locker machen, um uns zu ermöglichen, dass wir diesen Podcast machen. Also sehr, sehr vielen Dank für diese drei neuen Stimmen, die da mit dabei sind, Bianca, Martin und Katharina. Und heute gibt's dann in der Nachlese am Ende dieser Folge für unsere Steadies zum Beispiel noch was eben über die Shortlist des Lieblingsbuchs des unabhängigen Buchhandels. Nein, das heißt, glaube ich, auch nicht mehr so. Also ich glaube, das heißt mittlerweile ein bisschen kürzer, weil sie wahrscheinlich alle da irgendwie einen abgebrochen haben.
Aber sie führte eines vornehmen Genitivs spazieren.
Jawohl. Es heißt Lieblingsbuch der Unabhängigen heißt es jetzt nur noch.
Okay, alles okay, klar. Genau. Okay. Ja, da waren sehr viele schöne Genitive.
Ja.
Also wie? Der Satz aus welchem Buch? Weißt du es noch? Habe ich es mal erwähnt hier?
Nee.
Aus eigentlich meinem Lieblingsbuch, wenn ich mich auf eines festlegen müsste, Schloss Krebsholm.
Ach doch, davon hast du schon erzählt, mal gesprochen.
Ne? Genau. Ja. Sie führte gerne, ich glaube gerne, eines vornehmen Genitivs spazieren. So hieß es, über die Prinzessin.
Das musst du mal vorstellen. Ich finde, wir sollten das ist so das Blöde, dass man so viele Neuerscheinungen ständig hat, die man unbedingt lesen möchte, dass ich jetzt zum Beispiel nicht mehr dazu komme, die alten Bücher zu lesen, also alt im Sinne von Bücher, die schon länger als 5 Jahre auf dem Markt sind, die aber auch noch in meinem Regal stehen und gelesen werden wollen, weil sich immer irgendwas Neues dazwischen drängelt. Aber wir sollten durchaus auch mal über Klassiker sprechen und über Bücher, die uns einfach so begeistert haben, ohne dass sie jetzt ganz neu sind. Aber naja, mal gucken. Ich hatte ja mal dazu aufgerufen, dass ihr uns Lesezeichen schickt, also Bilder von euren Lesezeichen. Und dann habe ich die Mails, die dann kamen, sträflich vernachlässigt, wie es so oft ist, habe mich aber jetzt heute Vormittag extra hingesetzt, habe diese Lesezeichen-Mails mir angeguckt und da sind tolle Sachen dabei. Ich habe die auf Instagram gestellt und auf Facebook und auf Threads
Ich nicht gesehen.
Und sonst wo.
What?
Nein, kannst du noch nicht sehen, sind zeitgeschaltet, so. Weißt du. Aber wenn diese Folge draußen ist, dann kann man sie schon sehen. Und zwar Gerlinde hat geschrieben, Lesezeichen sind bei mir ein besonderes Thema. Seit vielen Jahren bekomme ich von Freunden und Familie Lesezeichen geschenkt. Gerne von ihren Reisen rund um die Welt, von Chicago bis Vietnam, von Irland bis Japan, von Florenz bis Indien und viele andere Länder mehr finden sich in meiner Schatzkiste. Danke für den Anstoß, wieder mal darin zu stöbern. Und dann hat sie uns so ein Bild geschickt mit ganz, ganz vielen, weißt du, da sind glaube ich 50 Lesezeichen mindestens drauf. Und diese Idee, dass man einer Leserate aus dem Urlaub ein Lesezeichen mitbringt, finde ich super schön.
Ja,
also wenn du dann überlegst, was der Gedanke dahinter ist oder was die Geschichte dieses Lesezeichens ist, wo die schon waren und so, ganz toll. Und dann gibt's Carlas Lesezeichen, das wurde von ihrer 5-jährigen Tochter gebastelt, das ist auch so zuckersüß.
Oh, ja, habe ich auch eins von meiner Tochter. Ich ganz viele von meiner Tochter mit Baseballspielern und New York Skyline.
Ach, cool. Ja, wahrscheinlich. Also das ist, glaube ich, immer, wenn jemand gerne liest, ein gern gesehenes Geschenk an Weihnachten, so, was bastel ich diesmal für den Papa? Ach, ein Lesezeichen. Und die Gertraud hat uns geschrieben, ich sende euch eine Auswahl meiner derzeitigen Lesezeichen, mehrere, weil ich auch immer gleichzeitig in mehreren Büchern unterwegs bin.
Okay, gut. Super schön.
Lesezeichen braucht man beim E-Book-Reader leider nicht mehr. Und die Esther oder Esther, da bin ich nicht sicher. Ich habe ihr noch geschrieben, schreibt man dich Esther oder Esther oder spricht man dich so? Sie ist aus der Schweiz. Sie hat mir noch nicht geantwortet. Nächstes Mal bin ich schlauer. Die hat mir so ein Bild geschickt von so einem schönen Metalllesezeichen, dass ich dann, glaube ich, eine halbe Stunde verwendet habe, drauf zu googeln, wie diesmal wirklich zu googeln, weil Ecosia hat es nicht geschafft, das rauszufinden. Dann bin ich rüber zu Google. Und wo ist dieses Metalllesezeichen gibt und ich habe es rausgefunden, das gibt es bei Manufaktum. Und das ist zwar ein Laden, in den ich sonst nie gehe, aber ich werde nächste Woche mal nach München fahren, zu Manufaktum gehen und mir dieses Lesezeichen kaufen, glaube ich. Das ist so cool, das ist so schön, das ist so ganz filigran und aus Metall.
Okay.
Und ich habe das Problem, dass ich beim Lesen dann immer so mit dem Lesezeichen spiele, weißt du, so die ganze Zeit das in der Hand habe oder dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwie dran rumkaue oder so.
Aber da ist auf diesem metallenen Rumkauen, das wird dir nicht gefallen.
Aber also, es hält dann wenigstens länger, weißt du?
Ist richtig.
Also mir bitte immer nur laminierte oder Metalllesezeichen schenken.
Ja.
Ja.
Genau. Oder noch mehr Kinder machen einfach, denn Kinder verschenken ja gute Lesezeichen.
Kinder verschenken
wie wir von Carla und von mir wissen.
Ja, genau. Ich habe auch einige geschenkt bekommen, sogar als Kätzchen, die man dann so an die Ecke dran klemmen konnte. Weißt du, da konnte man so falten und dann kann man die so ans Ecke stecken.
Ja, schön. Ja. Na, finde ich toll. Gucke ich mir alle direkt mal an bei Instagram.
Genau.
Also,
genau. Und schickt euch uns gerne auch noch eure an liesunddas@gmail.com. Es kann ein bisschen dauern, bis ich sie dann wieder weiterverwerte, aber hin und wieder mal eure Lesezeichen zu zeigen, das finde ich eine ganz, ganz schöne Rubrik, weil die wirklich so persönlich und so unterschiedlich sind. Ja. Das ist toll.
Hast du von dieser einen kuriosen Geschichte gehört aus Italien? Da hat doch jemand eingebrochen in eine Wohnung und ein Buch hat seine Aufmerksamkeit dermaßen in Beschlag genommen, dass er vergessen hat zu flüchten und die Polizei fand ihn im Schlafzimmer, während er dieses Buch las. Er war einfach so gefesselt und es ist ein Buch, noch nicht auf Deutsch erschienen, in Italien nur, eine Abhandlung zur griechischen Mythologie mit dem Titel L'idée à l'essai, die Götter um sechs, die Ilias zur Cocktailstunde. Mhm. Von Giovanni Nucci heißt er. Und der Einbrecher dachte wohl, dass im Haus keiner zu Hause ist. Aber ein anderer Bewohner, der das gesehen hat, hat dann die Polizei alarmiert. Also er dachte, er hat da total viel Zeit. Und er war ganz gelassen, saß er auf dem Bett im Schlafzimmer und hatte das Buch in der Hand.
Oh,
und
dass neben der diese ihm, Ruhe hat. Stell dir genau, mal vor, du brichst ein. Ich habe ja immer schon so Herzklopfen, wenn ich in irgendwelchen Filmen, wenn jemand irgendwo einbricht, dann sterbe ich schon fast immer, weil ich mir denke, da kommt doch gleich einer. Und ja, dann setzt er sich hin und liest.
Man hat vor allem auch anderes im Kopf. Und warum gerade dieses Buch? Ich weiß es ja auch
nicht. Er hätte ja auch mitnehmen können. Also.
Ja, total. Vielleicht hat er ein schlechtes Gewissen gehabt. Ja, ja, in dem Sack war auf jeden Fall lauter Designerkleidung drin, die er vermutlich eben stehlen wollte. Mhm. Also zusammengesammelt hatte er das Ganze schon aus dem Haus. Und der Autor selber hat sich natürlich sehr amüsiert gezeigt und fand das auch an sich völlig surreal, aber voller Menschlichkeit auch. Nur, ich habe am Anfang gedacht, okay, das ist natürlich eine wunderbare PR-Aktion, wenn man es so steuern kann. Aber gehen wir mal davon aus, also die RAI und so, der große Rundfunk hat es ja auch berichtet. Und gehen wir mal davon aus, dass da wirklich die Polizei auch da war und das Ganze basiert auf einer Polizeimitteilung. Dann kann es ja nicht erfunden sein.
Nee, erfunden also, ist es nicht, aber es ist trotzdem beste PR.
Was für eine PR-Aktion für ein Buch wäre das? Wie viele Menschen haben jetzt ein Interesse daran zu gucken, was ist das für ein Buch, für das ein Einbrecher quasi seinen Bruch vergessen hat für kurze Zeit? Eigentlich ist es die perfekte PR-Aktion.
Ja, total. Ich bin jetzt auch neugierig geworden. Als du dann gesagt hast, Mythologie, war ich gleich nicht mehr neugierig, aber vorher schon. Ja.
Er wurde also auch befragt von der Tageszeitung Il Messaggero, der Autor selber, nicht der Einbrecher. Mhm. Also es wirkt natürlich alles wirklich authentisch. Also journalistisch gesehen wäre es eine Katastrophe, wenn diese Geschichte ausgedacht ist. Man muss also davon ausgehen, die ist echt, die Story. Ja, also, aber ich kann mich kaum in diesen Mann reinversetzen. Was ist das für ein Buch? Also Abhandlung zur griechischen Mythologie.
Ja, echt witzig. Naja. Oh Mann.
War lustig.
Hast du heute auch was zur griechischen Mythologie dabei?
Nein.
Nein? Willst du uns mal deinen ersten Satz aus deinem Buchtipp vorlesen?
Ach, Herr Jemine.
Hast du das vergessen?
Könntest du deinen ersten Satz zuerst
machen? Lese meinen ersten Satz gerne vor. Ich kann auch extra langsam lesen, dann kannst du suchen.
Ja, nee, alles gut.
Mein erster Satz ist Hundstage. Wie bitte? Hundstage, das sind die heißesten Tage im Jahr, sagt Yannick und wischt sich mit dem Handrücken über die Stirn.
Das ist kurios. Ich kenne das Buch, aber also ich habe es definitiv nicht gelesen, würde ich mal sagen. Nur habe ich es eventuell mal in der Buchhandlung in der Hand gehabt.
Möglich.
Oder habe halt die ersten Sätze gelesen.
Möglich.
Hundstage. Bin ich jetzt total gespannt. Ja. Gut, bei mir ist es der Satz, sie hätte auf den Bus warten können. Aber der Nachmittag war sonnig und außerdem war es gut, Zeit fürs Ankommen zu haben. Aha. Du erkennst diesen Satz natürlich, weil du das Buch auch gelesen hast.
Habe ich?
Das weiß ich schon von dir.
Oh Mist.
Es ist von unserem Gast heute.
Ah ja, in der Tat. Ach ja, und der Bus, ja am Anfang, ja stimmt.
Ja, Ewald Ahrens ist der Autor und das Buch ist Zwei Leben. Er ist ja ein sehr erfolgreicher, extrem beliebter Bestseller-Autor ohne Ende. Ich hatte bisher von ihm alte Sorten nur gelesen. Und das hat mir ganz gut gefallen, aber ich verstand die Aufregung nicht so ganz, die um dieses Buch gemacht wurde. Das war ja, nachdem er jahrelang schon Bücher geschrieben hat, er ist ja Lehrer hauptberuflich, in Nürnberg, in Fürth, war das der ganz große Durchbruch, quasi erst vor 5 Jahren. Der ist schon so ein kleiner Superstar in Deutschland mittlerweile, Ewald Ahrens. Ja, das Lustige ist ja auch, mich hat ja eine in der Münchner S-Bahn so total genervt. Die saß mir direkt gegenüber und telefonierte lautstark mit ihrer Freundin. Was mich aber gar nicht so stört wie in der Bahn. Ne?
Ja.
Aber so S-Bahn denke ich mir, da sind viele Menschen auf einen Haufen gekommen, da geht's von A nach B, aussteigen, einsteigen, alles cool. Und die telefonierte wirklich, die war ungefähr einen Meter entfernt mit ihrem Gesicht von meinem Gesicht. Und lautstark schwärmte sie von Ewald Ahrens und wie toll das ja sei. Und sie freut sich und er kommt jetzt auf Lesung und sie hat schon Karten und sie geht hin. Und das ist meine Verbindung immer mit Ewald Ahrens gewesen. Und daraufhin bin ich neugierig geworden und habe alte Sorten gelesen.
Du, vielleicht ist das auch eine PR-Aktion und die fährt den ganzen Tag einfach mit der S-Bahn und schwärmt von Ewald Ahrens, damit die Leute das Buch kaufen.
Eine brillante Idee. Ach, ja, super. Herr Ewald Ahrens, mit dem wir heute auch noch sprechen werden.
Genau.
Zwei Leben.
Also ja. Ich kann davor sagen, ich fand die erste Hälfte ein bisschen langsam. Und dann habe ich gelacht und geheult und habe es unglaublich schnell fertig gelesen. Also die zweite Hälfte ist total irre, super gut.
Ja, ging mir ähnlich. Wie ihr gleich hört werdet. Also
ja, erzähl, worum es geht.
In den 70er Jahren und im Mittelpunkt steht Roberta, die auf einem Bauernhof aufgewachsen ist und jetzt aber die letzten 2-3 Jahre für eine Schneiderlehre weg war in der Stadt. Und sie kehrt jetzt am Anfang dieses Buches zurück in das, was für sie Heimat ist. Und sie liebt es ja auch. Und sie liebt die körperliche Arbeit dort. Sie liebt die Natur. Und trotzdem gibt es aber diese Sehnsucht, mehr von der Welt zu sehen. Und sie träumt von großer Mode, von Paris. Aber in diesem kleinen Dorf da, in Franken, hat man wenig Verständnis für so etwas, schon gar nicht ihre Eltern. Sie ist also wieder zurück. Und sie trifft Wilhelm. Wilhelm ist der Sohn vom Pfarrer, mit dem sie als kleines Kind schon oft gespielt hat. Also nicht mit dem Pfarrer, sondern mit dem Sohn. Und wir erfahren jetzt also den Grund, warum sie jetzt erstmal doch bleibt in diesem Dorf und wie sich das mit den beiden entwickelt. Und am Ende ist natürlich alles ganz anders, als sie sich das auch gedacht hatte. So, hab zum Glück noch nicht so viel verraten über dieses Buch. Es ist wieder einer dieser Romane, die auf dem Land spielen. Das ist ja mittlerweile fast schon eine eigene Gattung, habe ich das Gefühl.
Das stimmt, das gibt
oder?
Eine Häufung,
du hast ja auch schon Mühlensommer hast du gelesen. Genau. Dann, was hatten wir denn noch neulich? Also ich habe das Gefühl, vielleicht täusche ich mich aber auch und rede Bullshit, dass AutorInnen Romane gerne auf dem Land wieder spielen lassen. Also verstärkt.
Ja.
Oder ist es einfach halt nur Quatsch?
Nee, vielleicht ist es einfach eine Häufung, dass die Verlage, die wissen ja auch nicht, was die anderen gerade so auf den Markt bringen. Und dann haben die vielleicht alle sich gedacht, hey, mal wieder ein bisschen das Land und so. Weil es ist in der Tat eine Häufung momentan. Ich merke aber, mich fasziniert so, weil ich halt so ein Stadtkind bin und mir das alles so fremd ist. Also auch gerade bei Mühlensommer, wo dann genau erklärt wurde, wie das so ist. Und bei zwei Leben ist es auch so, dass ganz, ganz viel erklärt wird. Also ich habe viele Begriffe erstmal nachgeschlagen. Da ging es dann darum, dass sie zum Beispiel ein, was pflanzt sie ein? Also es war Flachs,
was ist das
Lein
nochmal?
Lein pflanzt sie an.
Lein
und dann dachte ich mir, aha, Leinsamen, okay, was ist ein Lein? Und dann ist Lein halt eine Pflanze, aus deren Fasern du dieses Leinen machen kannst, ja. Und das fand ich total spannend. Also ich habe ganz oft wirklich dann das Buch beiseite gelegt und irgendwas im Internet nachgeschaut, weil ich bestimmte Begriffe nicht verstanden habe oder wissen wollte, was er da genau meint. Also lernt viel über das Ernten und das Säen und so weiter.
Er kennt sich halt damit auch wirklich gut aus und hat ja selber auf dem Land gelebt und er kennt sich also wirklich damit aus. Und das war schon auch ganz interessant. Ich glaube ich auch, hat sie einen Holunderbeerstrauch, war doch, glaube ich, spielte eine große Rolle.
Ja.
Auch habe ich erst mal nachgeguckt, was hat es denn mit einem Holunderbeerstrauch auf sich? Ja, also ich hatte am Anfang ein bisschen die Befürchtung, dass mir da zu viel Landschaftsbeschreibung ist. Ja, und weil es ja auch eben sprachlich jetzt nicht auf Dörte Hansen-Niveau ist, mit tollen Bildern. Ich hatte die Befürchtung, dass mir da zu wenig passiert. Denn Alte Sorten war auch wirklich sehr langsam erzählt. Und ich habe es zu Ende gelesen. Und ich fand das Buch auch unterm Strich gut. Aber ist es ein Durchbruchsroman? War es für mich damals nicht. Und ich hatte jetzt ein bisschen Sorge, hat sich nicht bestätigt, denn es passiert die ganze Zeit immer wieder etwas, was eben dazu führt, dass ich ab Seite 70 so richtig reingezogen wurde und das Buch ab dem Moment nicht mehr aus der Hand legen wollte. Ne? Bis Seite 70 ist man so, ja, ist gut, ist ganz schön, oh ja, ist ganz nett, aber und dann passiert aber wirklich eine Menge.
Ganz genau, ja.
Er hat wunderbar rausgearbeitet, wie unterschiedlich die Menschen auf dem Land und auch in der Stadt sind. Ja, und da heißt es ja auch auf dem Land, wenn der Postbus die Haltestelle anfuhr, dann waren trotz der Jahre in der Stadt immer noch genug Dorf in ihr, dass sie nicht gleich weiterfuhr, sie fuhr nämlich mit dem Fahrrad da vorbei, sondern dass sie wartete, bis alle ausgestiegen waren. Auf dem Land interessierte man sich für wer kam und wer ging. In der Stadt gab es zu viele Menschen, da interessiert es niemanden. Ganz interessant, dass ein ganz anderer Fokus ist. Auf dem Dorf bist du immer unter Beobachtung. Ja, das wiederum ist aber auch das Schöne in der Stadt. Da sagt sie, hier konnte man auch lachen, ohne dass schon am Nachmittag das Ganze ein Thema in der Dorfwirtschaft war. Die Frau Pfarrer hat heute auf einmal so laut gelacht. Ja, das fand sie wiederum das Gute in der Stadt. Ja, oder da ging es ja auch, auf dem Land ging es ja auch darum, bei ihr ist ein bisschen kalt in der Familie, da werden nicht so viele Emotionen gezeigt. Auf dem Land, da gab man sich die Hand, wenn einer gestorben war, ja, am Grab. Ja. Man gab sich die Hand, wenn man zur Hochzeit gratuliert oder aber auch zur Geburt. In der Stadt, da küssten sie sich sogar auf der Straße. Ja, und als sie dann von der Ausbildung wieder nach Hause kommt, da hieß es eben einfach nur ohne körperliche Nähe, ohne Umarmung. Mhm. Gut, dass du wieder da bist. So, zum Rübenhacken. Bums. Ja, dann sagt sie, okay, aber vielleicht war das so ähnlich, wie wenn man sich die Hand gab. Willkommen daheim. Das ist eine ganz andere Baustelle sozusagen. Er hat sehr schöne Gedanken, die er formuliert. Zum Beispiel dieser Gedanke des Sich-Revanchierens. Ja, da ist sie mit dem Wilhelm, dem Jungen, ist sie unterwegs und er schlägt ihr vor, essen zu gehen. Sie sagt aber, nein, nein, muss nicht sein, weil sie kein Geld dabei hat. Und einer, der vom Dorf kommt, der sagt jetzt auch nicht, wenn er dir vorher schon einen Gefallen getan hatte, ne, da hat er sie mit dem Motorrad mitgenommen, also gut, dann lade ich dich ein. Macht er nicht, weil er weiß, dass man das nicht annehmen kann, dass man nicht zu viele Gefallen aufhäufen dürfte, weil man sonst mit dem Revanchieren nicht fertig wurde. Und das alles ausgeglichen gehörte, ohne dass man darüber sprach. Sehr liebevoll beobachtet. Das sind so Gedankengänge, an denen ich unglaublich Spaß gehabt habe, dass er mir die gebracht hat. Mhm. Naja. Und dann haben wir noch eine Parallelgeschichte. Das ist die von der Frau des Pfarrers, die sich auf dem Land überhaupt nicht wohlfühlt. Sie steht dann auch vor dem Buchregal ihres Mannes, ja, des Pfarrers, der liest ohne Ende jeden Abend einfach rein in den Sessel lesen. Und sie erkennt, jedes Einzelne ist wie ein, was sagt sie denn nochmal, wie ein offenes Fenster in eine unechte Welt oder sowas. Diese Bücher, die helfen, wenn man eingesperrt ist. Aber wenn man sich zu lange in solchen Welten bewegt, dann beginnt man, die Bücher mit den eigenen Gefühlen zu verwechseln. Und das fand ich auch irgendwie so ganz, ganz schön formuliert. Und eine tolle Figur ist auch der Großvater von Roberta.
Der ist super.
Der auch auf dem Hof lebt. Und die beiden, die verstehen sich.
Ja.
Und sehr süß ist die Situation, als sie mit der Mistkarre aus dem Hühnerstall kommt und er mit einer Schubkarre voller Holzscheite vorfährt und er scherzt dann rechts vor links und will ihr den Vortritt lassen und sie daraufhin Holz vor Mist. Also das zeigt ganz gut, wie die beiden so miteinander umgehen und dass die echt einen gemeinsamen Vibe haben und der ist auch ganz, ganz wichtig für sie. Naja.
Bei dem Opa, da habe ich mir gedacht, also da war ein Gedanke drin, ich hoffe, der verrät nicht zu viel. Er erzählt ja ein bisschen was über sein eigenes Leben und dass er in Kriegsgefangenschaft war. Und da habe ich mir gedacht, da denkt ja jeder gleich, oh mein Gott, oh wie schlimm, oh wie schrecklich, der arme Mann, der war 3 Jahre in Kriegsgefangenschaft, musste da hart körperlich arbeiten und so. Und er sagt aber, das waren die schönsten Jahre seines Lebens, weil er da
aber
eine ganz...
Darf man das nicht erzählen,
meinst du?
Ich weiß es nicht.
Ich sage ja nicht,
ich finde das so schön, dass sich da noch so ein Fenster öffnet. Aber komm, es ist zu spät.
Nein, also ich sage nicht mehr dazu. Ich sage nur, ich fand es erstaunlich, dass er sagte, das waren die schönsten Jahre seines Lebens. Und er erklärt dann auch, warum das so war. Und das erkläre ich jetzt nicht. Aber das war so eine Sichtweise, die sich mir noch nie geboten hat, dass irgendwie sowas auch schön gewesen sein kann aus unterschiedlichen Gründen.
Auch toll, dass er da nochmal so eine kleine Seitengeschichte aufmacht, nämlich von dem Großvater in Kriegsgefangenschaft in den USA. Ne? Mhm. Also das ist auch nochmal so ganz schön. Generell geht es in diesem Buch um die Frage, wo gehört man hin eigentlich? Oder schwänzt man irgendein Leben, was viel besser zu einem passt? Ja, gibt man dieser Sehnsucht nach oder aber auch lieber nicht? Sollte man vielleicht doch lieber in die Welt hinaus? Also ich fand das Buch sehr atmosphärisch. Mhm. Liebevolle Charaktere, ja, ganz viel Sehnsucht ist in diesem Buch und ich habe sehr mitgefiebert mit diesen Figuren, vor allem natürlich mit Roberta und eben aber auch mit Gertrud, der Frau vom Pfarrer und diese zwei Leben, das sind vermutlich die beiden Leben, die im Titel gemeint sind, es könnten aber auch noch andere Dinge damit gemeint sein. Insofern fand ich den Titel auch extrem schön.
Ach, stimmt, das habe ich.
Ja, deswegen fand ich den Titel extrem toll gewählt.
Du hast recht.
Ja.
Leute, lest das Buch, dann wisst ihr, warum ich jetzt gerade so erstaunt bin.
Also, von Ewald Ahrens, den wir nachher ein ganz bisschen auch kennenlernen. Und er bringt natürlich auch einen Buchtipp mit. Larissa, bitte, dein Tipp. Was hat mich nochmal gerade so gekriegt?
Die Hundstage waren das, glaube ich. Und der Jannik vielleicht.
Ja, okay. Was hast du mitgebracht heute?
Ich habe mitgebracht, lustigerweise habe ich vergessen, den Titel hinzuschreiben. Ich blöd, Mann.
Und ich hatte vergessen, meinen ersten Satz rauszuholen und das Buch liegt eine Etage tiefer.
Das habe ich schon gemacht. Okay, Moment, jetzt Moment. Müssen wir kurz unterbrechen.
Aber das finde ich auch ganz gut. Es gibt Menschen, die können sich nie Titel merken. Ich war jetzt auch im Kino und da liefen drei Filme zur gleichen Zeit. Mhm. Und meine Frau besorgte die Tickets und ich war schon an dem Durchgang zu den Kinosälen, weil ich gucken wollte, wo ist das Plakat aufgehängt für unseren Film? Ist es in dem kleinen Kino, wo es gezeigt wird, oder hoffentlich in einem der beiden größeren Kinos? Und ich sagte zu ihm, ich sage, ja, wir besorgen gerade Tickets, ich wollte nur gucken, wo der Film läuft. Ja, welchen Film wollen Sie denn sehen? Und ich nur, ich weiß den Titel jetzt nicht. Es ist ja auf jeden Fall der mit Uwe Ochsenknecht und Corinna Harfouch. Und er, ja, die Schauspieler sagen mir nichts, ich muss den Titel wissen. Entschuldige, da liefen drei Filme gleichzeitig und die beiden anderen waren ausländische Filme. Ja, es gab nur einen Deutschen und da hätte man ja dann auch drauf kommen können. Aber mir sagt es nichts, ich brauche den Titel. Und mir fiel dieser Titel nie ein. Auch wenn wir im Vorfeld drüber gesprochen haben, es ist mir immer entfallen. Die Ironie des Lebens, jetzt weiß ich's. Ein wunderschöner Film. Wirklich ganz toll. Aber Titel. Und ich hatte meinen Kollegen, der hat auch regelmäßig gelesen, weil seine Frau ihm die Bücher immer gegeben hat. Und der wusste nie einen einzigen Titel.
Ja.
Das ist wirklich krass.
Deswegen finde ich es immer so cool, dass in englischsprachigen Büchern auf jeder Seite oben der Titel steht des Buches.
So.
Wenn du neben jemandem in London oder so in der U-Bahn sitzt, dann kannst du immer, wenn der ein aufgeschlagenes Buch hat, kannst du immer gucken, was der gerade liest. Also ich weiß nicht, ob es nur bestimmte Verlage machen, es machen wahrscheinlich nicht alle, aber ganz, ganz oft steht es dann oben auf der Seite, was das für ein Buch ist. Und das finde ich sehr praktisch, weil beim E-Reader ist es wirklich so, dass ich jetzt ständig vergesse, weil wenn du so ein normales, echtes Buch in die Hand nimmst, dann siehst du es ja jedes Mal, wenn du es nimmst, wie der Titel heißt und die Autorin. Und beim E-Reader halt nicht. Und insofern habe ich es jetzt echt vergessen. Also mea culpa, aber es heißt Die schönste Version von Ruth Maria Thomas. Und es ist ein Buch, das auf der Longlist des Deutschen Buchpreises steht, kam im Juli auf den Markt. Und es wird sehr, sehr, sehr viel diskutiert. Das heißt, es ist auch von mir keine hundertprozentige Leseempfehlung, sondern ich will euch nur aufmerksam machen, ich habe dieses Buch gelesen und ich sage euch, was ich davon halte. Also, wir lesen das Buch aus Jellas Sicht. Ja? Das ist eine Studentin, die ist in einer Beziehung mit dem Künstler Jannik, haben wir vorhin ja im ersten Satz schon gehört, und der wirkt wie ihre große Liebe. Doch dann gerät ein Streit außer Kontrolle und er wirkt sie, spricht sogar eine Todesdrohung aus und sie kann sich befreien und weglaufen und flüchtet dann erstmal nach draußen. Da ist dann eine Joggerin, die ihr hilft und dann kommt sie bei ihrem Papa wieder unter in ihrem alten Kinderzimmer. Das ist der Beginn dieses Buches. Okay. Da heißt es dann, warum hast du denn nichts gesagt? Warum bist du denn nicht eher zu Papa gegangen oder zu mir? Ich presse meine Lippen aufeinander. Salz rinnt mir in den Mund. Ich sage nicht, weil ich das Gefühl dafür verloren hatte, wann man geht. Weil in unserer Welt, in Janniks und meiner, das alles nicht so schlimm war. Im Gegenteil, es hat uns geeint. Unsere Welt war eine intensive. Ich sage stattdessen, sich alles einfach zu machen, einfach zu gehen, das kann jede. Weißt du doch am besten. Was dann kommt, ist eine Rückschau auf ihre bisherigen Erfahrungen generell mit Männern, darauf, wie es ist, eine heranwachsende Frau zu sein, mit allen Unsicherheiten und Ängsten, wie sie dann auch den Männern gefallen möchte durch ihre Klamotten und so weiter und daher oft nicht sagt, wenn sie etwas nicht möchte, dass es dadurch dann auch zu einer Vergewaltigung kommt, die sie im Nachhinein sogar entschuldigt. Es geht um den eigenen Körper, den Blick darauf, die Erkenntnis, dass Sex und Macht irgendwie zusammengehören, dass man Männer damit manipulieren kann. Aber auch Jannik hatte sie manipuliert. Es war nie so, dass Jannik mir sagte, dass ich etwas nicht anziehen solle. Es war die Art, wie er über Frauen redete, die im Hochsommer in Shorts vor uns liefen, mit Oberschenkeln, die größer waren als meine. Wie er sie musterte. Wie er Kellnerinnen mit tiefem Ausschnitt und rausgewachsenem Ansatz anders behandelte, gleichgültiger, forscher als die, die dezenter geschminkt und gekleidet waren. Also schminkte ich mich dezent, Out-of-Bed-Look, Puder und roséfarbenes Rouge, knöpfte die Bluse zu. Also zu Beginn des Buches, und das war das, was ich so erstaunlich fand, zu Beginn des Buches ist ganz klar Jannik der Böse. Da haben wir diese Würgeszene und so weiter und Jella ist die Gute, das Opfer. Also es geht um häusliche Gewalt, ganz klar. Er ist der Aggressor, sie das Opfer. Aber ist es in dem Fall wirklich so einfach? Und dann fängt man an zu überlegen, während man liest. Wenn man diese Gedanken nämlich hat, dass Jella vielleicht die Gewalt auch oft provoziert, vielleicht auch manchmal absichtlich provoziert, und dass dann dieses eine Mal eben zu weit geht, nimmt man dann den Aggressor in Schutz? Also sollte man diese Gedanken überhaupt haben? Oder ist er und bleibt er der Böse, weil er das getan hat, was er getan hat? Oder hat sie eine Mitschuld? Also das sind immer so Gedanken, die man hat und bei denen ich mich ertappt habe und mir dann gleich dachte, oh, das darf ich gar nicht denken, weil sie ist ja wirklich das Opfer, ja? Die Sprache in diesem Buch ist einerseits so tagebuchartig, also das sind ihre Erinnerungen aus ihrer Sicht geschrieben. Andererseits ist sie aber roh und gerne auch mal vulgär und richtig abstoßend. Und da habe ich mich dann immer gefragt, muss das sein? Und dann dachte ich wiederum, einerseits ja, weil es dadurch halt eben so ungefiltert wirkt. Es sind halt einfach die Gedanken von einer jungen Frau, die durchaus auch Spaß am Sex hat. Es wird auch alles haarklein beschrieben. Und andererseits hat es mich dann aber auch oft gestört, weil ich die Psychologie hinter der häuslichen Gewalt einfach interessanter finde als irgendwie so 50 Shades of Grey Kram, wenn wir wieder bei unserem Rezensionsrätsel sind. Also es ist ein Buch über das Frauwerden und Frausein und darüber, wie eine Beziehung toxisch werden kann und wie schwierig es ist, dann einen Ausweg zu finden. Und ich muss sagen, wenige Bücher haben mir so viele Fragezeichen ins Gesicht gezaubert. Und daher ist es eigentlich eine klare Empfehlung für alle Lesekreise. Also ihr werdet viel zu diskutieren haben. Ich fand es schade, dass ich, als ich es dann weggelegt habe, hätte ich gerne 2 Stunden mit jemandem drüber gesprochen, was ich da gerade erlebt habe und meine Gedanken dazu, die so widersprüchlich waren die ganze Zeit. Und ebenso nach dem Motto, du darfst natürlich auch nicht die Frau immer als das Opfer sehen, du darfst sie aber auch nicht als diejenige sehen, so nach dem Motto, du bist selber schuld, wenn du vergewaltigt wirst, du hattest einen Minirock an und so weiter. Also diese ganzen Geschichten, die ganzen Diskussionen, die wir in unserer Gesellschaft haben, kommen eigentlich durch dieses Buch wieder nach oben. Und insofern, ich bin sehr gespannt, ob sie dann letzten Endes den Preis gewinnt. Sie steht jetzt, wie gesagt, auf der Shortlist. Aber es gibt viel drüber nachzudenken und viel zu diskutieren. Und es ist natürlich kein leichtes Thema, Trägerwarnung, Vergewaltigung und so.
Liest es sich denn sehr leicht oder ist es wirklich anspruchsvolle Literatur?
Nein, es liest sich sehr, sehr leicht. Es liest sich, als würdest du heimlich, das ist auch so, als würdest du heimlich das Tagebuch von jemandem lesen.
Okay, cool.
Also so eher so voyeuristischer Blick so ein bisschen auf ihr Leben, weil sie eben Dinge so haarklein schildert, gerade aus dem Bett. Ja.
Okay, cool.
Ja, aber es ist, wie gesagt, es lässt mich ratlos zurück und ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll, aber es hat mich beeindruckt. Jo.
Schön. Wie hieß der Titel? Der gefiel mir sehr gut. Thomas weiß ich noch, gefiel mir sehr gut, der Titel.
Der Titel ist von Ruth Maria Thomas, Die schönste Version.
Ach, ich dachte, der Titel hieß Die schönste Version von Ruth Maria Thomas. Ich dachte erst, das sei der ganze Titel.
Nein. Ach, Ruth Maria Thomas ist die Autorin. Die schönste Version des Buches. Das ist so ein rosanes Buch, wo in so einem kleinen Halbmond, der so ausgestanzt ist, ein Frauengesicht zu sehen ist. Ja. Also das hast du bestimmt schon mal gesehen. Das liegt momentan überall rum.
Hatte ich in der Hand. Deswegen kam mir auch die Hundstage bekannt vor. Ich hatte das in der Hand. Ach so, von Ruth Maria Thomas.
Ah. Genau.
Super.
Noch ein Satz.
Ich habe einen.
Ich nicht. Mach
mal. Der schöne Satz lautet folgendermaßen. Sie war neu in der Schule, stand in der Raucherecke und morste in die Luft. Ich zählte ihre Ringe und rauchte zurück. Ist das ein Bild oder ist das ein Bild?
Ich dachte erst die Ringe an der Hand, aber gepafften Ringe.
Ja, sie beobachtet also die dann später, glaube ich, eine Freundin wird von ihr. Ja, sie war neu in der Schule, stand in der Raucherecke und morste in die Luft. Allein das fand ich schon schön, morste in die Luft. Ich erzählte ihre Ringe und rauchte zurück. Das ist aus dem Buch, als wir Raketen angelten. Ich habe neulich schon mal darüber gesprochen, weil wir schon von Karin Köhler mal einen Satz hatten. Und ich habe mir das Buch neulich noch mal wieder rausgeholt daraufhin.
Weil das Karin Köhler, Miroloy, oder?
Genau. Und als wir Raketen angelten, das war ihr Debüt mit 9 Erzählungen über Frauen, die an einem bestimmten Wendepunkt ihres Lebens stehen. Und die schafft so wunderbare kleine Bilder. Und hier beschreibt sie halt, wie die eine Figur dann ihre beste Freundin kennenlernt. Schön. Und sie macht es so gut. Eine Geschichte besteht zum Beispiel nur aus Postkarten. Ja, und es schreibt die junge Frau die eigentlich nur Zigaretten holen wollte, aber dann abhaut. Zum Beispiel nach Salerno in Italien, von wo sie dann schreibt, die Kurven an der Küste sind teilweise so eng, dass man fast zum Stehen kommt. Ich finde mich mutig, werde aber trotzdem ständig überholt, weil die Italiener 7 Leben haben.
Ja.
Die schreibt es wirklich, wirklich wunderschön. Und in einer anderen Geschichte, da gibt's eine junge Frau, die ist knapp 30 und die liegt mit Gehirntumor im Krankenhaus und hat nur noch einige Wochen zu leben. Sie ist komplett mutlos, bis sie einen 70-Jährigen im Rollstuhl trifft, der sie beeindruckt. Das ist so ein cooler Typ, halb Kolumbianer, halb Amerikaner. Sie nennt ihn, alles in einem Wort, Paradiesvogel Popstar Sonnenbrillenopa. So nennt sie ihn. Und der sitzt da mit dem Kopf im Nacken und geöffnetem Mund und sagt nur, oh, it's so good, the sun. Und sie, what are you doing? Und er, I'm drinking the sunlight. Try it, this is good, baby. Und sie versucht dann auch, reißt ihren Mund auf, um Sonne zu trinken. Und er fragt, baby, can you feel it? Und sie, I can feel Kieferstarre. Es ist eine so wunderbare Sammlung von kleinen Erzählungen. Ich bin ja auch kein Kurzgeschichten-Fan. Dieses Buch ist aber wirklich ein Knaller. Das ist melancholisch und höchst originell. Ein wahnsinnig wunderbares Buch. So, daraus kam der schöne Satz.
Ich muss mal gucken. Meinst du nicht, dass die mal wieder was Neues geschrieben hat? Die müsste doch schon längst wieder... Ja.
Hat sie?
Himmelwärts. Oh. Himmelwärts heißt es, aber das sieht aus wie ein illustriertes, kleines... Warte mal. Ab 10 Jahre. Es ist ein Kinderbuch.
Ach, das ist ein Kinderbuch. Siehst du, ich glaube, ich hatte vermutlich, hatte ich da mal nachgeschaut.
Ja.
Und ja, Prosa ist, wir haben Raketen geangelt und Miroloy. Mehr ist, glaube ich, noch nicht registriert.
Zeit, liebe Karin. Wir wollen wieder was von dir lesen.
Ja, ja, wir haben Raketen geangelt. Das war wirklich toll.
Der Titel ist auch super.
Ja, der Titel ist super.
Und noch ein Gedicht.
Ich habe eins von Walle Seier, ein deutscher Autor.
Hatten wir den nicht schon mal?
Wir hatten Seile mit Reisesegen.
Aha.
Ich krieg's jetzt auswendig, kriege ich es leider nicht hin. So, und dieses heißt Litanei. Und du kannst mir vielleicht gleich sagen, warum das Litanei heißt. Eine Litanei ist ja so ein gemeinsames Gebet, ne? Wo irgendwie so zwei zusammen ein Gebet machen. Auf jeden Fall, dieses heißt Litanei. So. Auch Wurstfinger haben ihre Feinmotorik. Auch die verrauchte Stammkneipe ist Fakultät. Auch Friedhofsbänkchen oder Mauervorsprung bieten Logenplätze. Auch der Katzenradius um den heißen Brei zeichnet eine Umlaufbahn. Auch die Einkaufsliste des Alleinstehenden ließe sich deklamieren. Auch Geld verschwenden sei mitunter eine Art, es zu verachten. Auch Schlafsack und Fallschirm sind entfernte Verwandte. Auch die kahle Glühbirne an der Zimmerdecke wäre ein Gestirn. Auch ein herumgereichter Plastikbecher könnte als Kelch dienen. Auch den Sichtschutz aus Klarheit kann es geben.
Holla. Holla. Sag nochmal das mit den Wurstfingern.
Auch Wurstfinger haben ihre Feinmotorik.
Das finde ich einen wunderbaren Satz.
Ja.
Toll. Du, ich denke mir bei deinen Gedichten immer, Mensch, man müsste mehr Gedichte lesen. Und dann mache ich es wieder nicht. Und dann denke ich das nächste Mal wieder, Mensch, man müsste mehr Gedichte lesen. Die machen eigentlich, also zumindest die, die du mitbringst, machen eigentlich alle gute Laune und so einen Aha-Moment, weil man sich denkt, Mensch, kann dieser Mensch toll mit Sprache umgehen.
Ja. Und die Frage ist jetzt, aus welchem Buch das ist.
Ach so.
Ich weiß es nämlich gar nicht.
Du, das kannst du ja nachliefern und dann schreiben wir das in die Shownotes einfach mit rein. Da könnt ihr sowieso immer nachlesen, was für Bücher wir hier besprechen. Und den könnt ihr, die Shownotes könnt ihr auch als Newsletter bestellen bei Steady, kostenlos. Also insofern, das liefern wir einfach nach, würde ich sagen.
Ich habe mich halt auf Walle Seier verlassen, denn beim ersten Mal, als ich ihn gefragt habe, ob ich Reisesegen hier vorlesen darf, da hat er gesagt, ja klar, und hat mir gleich gesagt, ist in diesem Buch drin. Und obwohl ich das ja auch schon wusste sogar. Und jetzt habe ich gedacht, wahrscheinlich schickt er mir wieder die Info. Und er hat aber nur geschrieben, er sagt, er freut mich sehr, gerne.
Ja.
Das hat er geschrieben. Aber keine Quelle. Gut, aber Walle Seier, Walle mit Doppel-L und Seier wie Sayer, wie damals Leo der 70er-Jahre-Sänger Leo Sayer.
Yes.
Einen anderen Sayer kenne ich nämlich nicht.
Nee.
Ja, wie Tom Sawyer ohne W. Kann man auch sagen. Genau. Also ihr findet den Walle Seier, wenn ihr ein Buch kaufen mögt, in dem Gedichte von ihm drin sind. Die sind auf jeden Fall wie ihr hört, ganz, ganz, ganz toll. Ja, und das war Litanei. Ja, Litanei, es ist ja gar nicht so ein wirkliches Gebet. Ne?
Nee.
Von daher Litanei. Litanei. Das sind immer so zwei Begriffe, die miteinander auch zu tun haben, die...
Ja, es war ja schon Kelch und sowas am Ende. Also schon so diese typischen kirchlichen Symbole, oder?
Gestirn, Kelch. Gut, aber Schlafsack und Fallschirm ist mir in der Bibel
weniger
noch nicht untergekommen.
In der katholischen Kirche zumindest selten.
Ja, der heiße Brei. Möglicherweise ist das eine Formulierung aus der Bibel.
Ja, bestimmt.
Der heiße Brei.
Der heiße Brei.
Ja, gut, Friedhofsbänkchen waren auch dabei. Und aber jeder kann sich ein bisschen seine eigenen Gedanken machen, ob es da um das Zusammenspiel aus Begriffen geht. Warum heißt es Litanei? Es ist auf jeden Fall wunderschön und man hat echt Spaß damit.
Wunderbar. Wir fragen euch ja auch immer nach euren Buchtipps. Und da kommt auch mittlerweile immer was. Wobei sich nicht alle trauen, uns eine Sprachnachricht zu schicken, sondern manche von euch schreiben uns dann auch einen Text. Das hat zum Beispiel Simone getan. Sie empfiehlt uns nämlich Nur nachts ist es hell von Judith W. Taschler. Da habe ich dann lange überlegt, dachte mir so, der Name kommt mir bekannt vor. Ich habe in der Tat letztes Jahr auch ein Buch von ihr gelesen. Das hieß Die Deutschlehrerin. Und war so ein bisschen ein... Also es fing an als E-Mail-Roman, war dann aber keiner zum Glück. Mag ich nämlich nicht so gerne. Also sie schreibt, Judith W. Taschler kann einfach schreiben. Nach Über Karl reden wir morgen geht es nun um Elisabeth, die jüngste der vier Brugger-Kinder. Gegen alle Widerstände hat Elisabeth Medizin studiert, als Frau damals alles andere als Alltag. Nun erzählt sie ihre Geschichte. Wem ist zunächst unklar? Ein spannender erzählerischer Kniff, denn als Leser fragt man sich natürlich, wer diese Person wohl sein mag. Überhaupt, Judith W. Taschler hat eindeutig ein Talent für den Aufbau von Spannungsbögen. Das Konzept geht auf und die Puzzleteile fügen sich nach und nach zusammen. Ich habe super gern gelesen, denn dieser Roman erzählt eine sehr persönliche und fesselnde Geschichte, geschickt eingebettet in den geschichtlichen Kontext, den Judith W. Taschler hervorragend recherchiert hat. Also Nur nachts ist es hell von Judith W. Taschler. Das ist der Buchtipp von Simone.
Cool, sehr schön.
Und dann hat sich jemand doch getraut. Wenn ihr euch auch traut, schickt uns gerne Text- oder Sprachnachricht an liesunddas@gmail.com. Und zwar...
Hallo, ich bin die Lydia. Ich möchte euch empfehlen, Mein Mann von Maud Ventura, einer jungen Französin. Und ich habe zwei Gründe, warum ich das euch empfehlen möchte. Zum einen hat es eine wahnsinnig schöne Geschichte, finde ich, wie ich an das Buch kam. Ich bin gerade umgezogen und habe in meiner neuen Umgebung einen Bücherladen gesucht und hier in Nymphenburg in München die Bücherinsel gefunden mit einer wahnsinnig sympathischen Verkäuferin, die mir dieses Buch in die Hand gedrückt hat und das ich wirklich verschlungen habe an einem kurzen Wochenende, an dem ich eigentlich gar keine Zeit hatte. Worum geht's? Es geht um eine Frau, die eigentlich scheinbar alles hat. Das perfekte Leben, den perfekten Job. Sie sieht super aus, sie hat tolle Kinder und sie hat vor allem einen richtig tollen Mann. Und sie liebt diesen Mann so sehr, also sie liebt ihn eigentlich zu sehr. Und er ist quasi ihr Fixstern und alles, was sie tut, setzt sie in Beziehung zu dieser Person und das eskaliert dann irgendwann. Und dieses Buch entwickelt einen wahnsinnigen Sog, sodass man es einfach nicht weglesen kann und einfach wissen will, wenn man die ganze Zeit schon spürt, okay, da stimmt doch eigentlich was nicht. Deshalb liegt es jetzt an euch rauszufinden, was denn da eigentlich gar nicht stimmen kann.
Cool. Und wie toll sie das erzählt.
Ja.
Also und ich fand es sehr unglaublich.
Süß. Sie hat weglesen gesagt und das war natürlich ein Versprecher, aber ich finde, das passt in dem Fall auch sehr gut.
Na, etwas weglesen, ey, das lässt sich so weglesen. Nein, aber wie toll. Oh Gott, was für eine tolle Stimme hat und wie toll sie erzählt von Büchern. Oh Gott.
Aber ihr müsst das nicht so toll machen wie Lydia. Ihr dürft euch auch einfach so eine Sprachnachricht schicken. Ich weiß ja nicht, dass dann die Latte wieder so hoch liegt und dann traut sich keiner.
Genau. Und auch wenn jemand einen drin hat und nochmal überlegt, wir können das auch immer so schneiden, dass es einfach am Ende ganz toll klingt. Ja. Also da braucht ihr euch gar keine Gedanken machen. Einfach mal reinrotzen. Einfach mal reinrotzen. Wir machen es schön. Und wenn es dann gespielt wird.
Einfach mal reinrotzen, wir machen es schön. Ja. Das könnte auch so ein Slogan sein in den gelben Seiten.
Ja. Nein, ist aber so. Also jeder, der hier abgespielt wird, wird schön klicken.
Ja, genau. Also traut euch. Ich würde mich sehr freuen auf Post.
Cool. Und wir kriegen wieder einen Buchtipp von einem Bestsellerautor. Es ist, wie schon angekündigt, Ewald Ahrens, mit dem ich vorhin sprechen konnte. Larissa, du warst verhindert, aber ich konnte kurz mit ihm schnacken, dass wir ihn ein bisschen kennenlernen. Und natürlich sind wir gespannt auf seinen Buchtipp. Dann erstmal Hallo nach Fürth.
Hallo. Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
Es ist Nachmittag. Du hast schon einen schweren Arbeitstag hinter dir, aber nicht am Schreibtisch.
Nee, ich war tatsächlich in der Schule und habe ein bisschen unterrichtet. Allerdings keine vollen 6 Stunden heute. Das ist ganz angenehm.
Lehrer am Gymnasium mit welchen Fächern nochmal? Es ist Geschichte dabei und Mathematik. Oh Gott, habe ich das richtig in Erinnerung? Nein, Englisch und Geschichte.
Englisch und Geschichte. Obwohl selbst mein Vater bis zu seinem Tod geglaubt hat, ich würde Deutsch und Geschichte haben. Aber das scheint so ein generelles Missverständnis zu sein. Auch in der Familie kommt das dann vor, dass alle denken, ich würde Deutsch unterrichten. Was ich nicht tue, ich kann gar kein Deutsch. Englisch kann ich wohl.
Der Herr Deutschlehrer ist er nicht, was man erstmal vermutet. Und trotzdem schaust du natürlich auch mit Interesse auf das, was deine Kollegen alles im Unterricht so durchnehmen. Ich habe ja immer noch so ein bisschen Angst. Ich bin ein bisschen aus dem Business raus, habe immer noch so ein bisschen Angst, dass immer noch Kabale und Liebe und so etwas gelesen wird. Was hat sich getan bei der Schullektüre? Wie cool ist die mittlerweile?
Bei den gegenwärtigen Romanen, da weiß ich, dass zumindest in Baden-Württemberg gute Romane gelesen werden, dann lesen sie nämlich den großen Sommer. Und das finde ich prima. Obwohl ich wirklich sagen muss, ich hätte gar nicht gedacht, ich habe den Roman geschrieben und er ganz sicher nicht für Jugendliche. Ich dachte, das ist so, du musst es verzeihen, für alte Säcke wie uns, die vor 40 Jahren diese Jugend erlebt haben. Ja. Und ich dachte wirklich, das sei die Zielgruppe, wenn überhaupt, ich wusste das nicht. Aber es lesen tatsächlich viele junge Leute und deswegen weiß ich, dass die Leute freier sind. Was ich toll finde, ist, in Hamburg haben sie vor 2 Jahren als Prüfungslektüre Sascha Stanicic gelesen. Oh. Und den finde ich natürlich auch toll.
Aber ich bin ganz erstaunt, dass der große Sommer schon Schullektüre ist, ein Buch, das du quasi erst vor knapp 3 Jahren rausgebracht hast.
Ja, ich wundere mich auch. Ich dachte immer, man müsste tot sein dazu.
Also der große Sommer haben wir angesprochen. Zuletzt gab es auch Die Liebe an miesen Tagen. Der große Bestseller-Durchbruch, das war Alte Sorten. Natürlich, ich glaube, vor knapp 5 Jahren. Und jetzt gibt's ein neues Buch, das auch schon zu dem Zeitpunkt, wo wir sprechen, immerhin Platz 4. Neueinstieg. Spiegel-Bestsellerliste, 2 Leben. Es geht ja um 2 Frauen. Wir haben vorhin schon ausführlich drüber gesprochen. Roberta ist die eine, Gertrud ist die andere. Ja, geht vor allem auch um die Frage, bin ich hier richtig, da wo ich bin? Du weißt offensichtlich, es ist ja wieder ein Buch, wie auch Alte Sorten, das auf dem Land spielt. Und ich habe mich gefragt, gibt es mittlerweile schon so eine Auf-dem-Land-Literatur? Ist das ein Trend, der ganz gut funktioniert? Mühlensommer, auch einer der ganz erfolgreichen Romane aus den letzten 12 Monaten zum Beispiel.
Martina Bogdan ist 30 Kilometer von mir aufgewachsen, von dem dort, wo ich war. Also ich meine, die ist genauso Fränkin wie ich. Vielleicht ist das so eine spezielle...
Lästig.
Spezielle Sache, die in einem Umkreis von 50 Kilometern entsteht. Ich weiß es nicht. Aber tatsächlich, wir haben uns getroffen und ich wusste nicht, dass sie praktisch, ich kenne sogar diese Mühle, auf der sie aufgewachsen ist. Ja. Und das war mir aber nicht bewusst. Und das ist natürlich witzig. Aber davon abgesehen, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass immer wieder, sag mal, auch schon bei der Industrialisierung gibt es ja dann zwischendurch dann so eine Welle von Literatur, die dann wieder auf dem Land spielt, die da schon ein bisschen romantisiert und das Verlorene ansieht. Aber ich weiß es tatsächlich nicht. Ich kann es nicht. Ich weiß, dass es Leute auch begeistert, davon zu hören, aber es liegt vielleicht daran, dass es exotisch geworden ist. Ja? Diese Landwirtschaft, die in den 70er Jahren noch betrieben wurde, ist uns eigentlich gar nicht so fremd. Es hat schon die Vollernte hat es schon gegeben, die Mähdrescher und so, all diese Maschinen hat es schon gegeben, aber trotzdem war das Leben auf dem Land dann doch noch viel anders. Man hat also aus meiner Kindheit, ich weiß es halt nur noch so, ich weiß, dass zu uns ins Pfarrhaus durchaus manche von den Bauern zum Telefonieren gekommen sind, weil sie noch kein Telefon hatten, brauchtest du halt nicht. Ne? Autos hatten sie auch oft noch nicht. Und das ist schon tatsächlich eine untergegangene Welt, aber gar nicht so weit weg von uns.
So, du bist auch einer, der gerne natürlich liest. Du hast uns was mitgebracht. Ein Buch, dem du ganz viele LeserInnen wünschst.
Ja, ich muss sagen, es ist gerade, ich habe es mir gewünscht. Es ist auch ein Buch aus meinem Verlag. Es tut mir leid, aber ich finde, mein Verlag macht einfach schöne Bücher. Ja. Und es ist, warte, ich muss eben auf die Veranda gehen. Ich lese es nämlich gerade und ich hole es gerade.
So, er steht auf.
Also mein aktueller Tipp ist, weil ich ihn einfach schon so lange liebe und er auch ein bisschen mein Schreiben geprägt hat. Als ich sehr früh Vater geworden bin, da war ich 23, ein bisschen überraschend. Und da die erste eigene Wohnung und so, und dann kommst du dir auch schon so erwachsen vor. Und dann kam ich mir so erwachsen vor, dass ich mir, obwohl wir sehr wenig Geld hatten, immer die Süddeutsche gekauft habe am Wochenende, denn es gehörte so zu diesem bürgerlichen Ritual. Und darin, meine Lieblingskolumne war darin natürlich Axel Hacke. Okay. Axel Hacke, und er muss ungefähr im selben Alter Vater, auch von den Kindern ungefähr im selben Alter gewesen sein, denn es passte alles so wunderbar. Es war so schön, ja. Und du fühltest dich so erkannt und diese pointierte Art des Schreibens hat mich schon ein bisschen beeinflusst. Und als ich dann fast 15 Jahre später auch angefangen habe, Kolumnen für die Nürnberger Nachrichten zu schreiben, meine kleine Welt war das dann eben auch, Familienkolumnen, da habe ich mich schon ein bisschen an ihm orientiert. Und das so schön ist, dass ich mich jetzt praktisch remarchieren kann, indem ich sagen kann, sein neues Buch, das auch gerade rausgekommen ist, das ich aber jetzt schon fast durch habe, heißt Aua. Und das heißt, du wirst es kennen, du siehst es,
haben wir schon gesehen, genau, lauter kleine weiße Figuren auf einem roten Cover. Was machen die Figuren? Ja. Beschreib ganz kurz mal.
Ja, es sind so Figuren, also diese Figuren schauen sich selber so ein bisschen an, sind in verschiedenen Situationen. Und das Buch geht eigentlich um das Verhältnis zum Körper. Und weil es ja, zumindest in meinem Alter, ich habe das Gefühl, dass ich mich natürlich jetzt ein bisschen anders mit meinem Körper auseinandersetze als früher. Und er macht das, und das nimmt er wieder einmal auf. Da sieht man mal wieder, also er begleitet mich sozusagen durch mein Leben. Mhm. Er nimmt das auf. Und erzählt so wunderschön davon, wie er sich zum Beispiel beim Meditieren mal eine Rippe gebrochen hat. Er dürfte der Einzige sein, dem das passiert ist. aber anscheinend niest er so explosiv, dass er tatsächlich, dass seine Muskeln sich so zusammengezogen haben, dass er sich selber eine Rippe gebrochen hat. Das passiert eigentlich bloß, wenn man sich mit Strychnin vergiftet, was kein schöner Tod ist, weil auch die Muskeln krampfen. Aber er muss eben so niesen, dass das passiert. Und da sind noch sehr schöne andere Geschichten drin. Und das ist etwas, was jetzt gerade in dieser Situation, jetzt gerade zwischen Schule und Autorendasein, wo ich auch sehr, sehr viel unterwegs bin und manchmal keine Zeit habe, lange Geschichten zu lesen und mich da einzulassen, ist das für mich ideal. Also es heißt einfach Aua, und das finde ich sehr hübsch. Der Mann leidet seit 40 Jahren unter einem Tinnitus, den er aber jahrelang einfach nicht gehört hat, weil er nicht dran gedacht hat. Aber in dem Augenblick, in dem er dran denkt, ist er wieder da. Und ich dachte mir, das geht mir manchmal auch so. Du hörst ja manchmal so Geräusche, aber wenn du dich unterhältst und so, ist das alles überhaupt nicht wichtig. Und dann plötzlich bist du allein und denkst da dran und sagst, oh, okay, ja.
Dann sagen wir mal ganz herzlichen Dank, Ewald Ahrens, hierfür. Das neue Buch, das ist Zwei Leben. Und die allerletzte Frage zu diesem ganz neuen Buch. Es sind zwei Frauen, die Hauptakteurin sind. Gibt natürlich auch noch, ein paar Männer natürlich drin, die auch große und entscheidende Rollen spielen. Aber überwiegend sind es diese beiden Frauen. Warum zwei Frauen?
Ich hole noch mal ganz kurz aus, weil das in dem Fall...
Das wollte Larissa vor allem auch wissen. Larissa fiel das nämlich auf und sagte, wieso schreibt der über zwei Frauen gleich?
Also 1971, da war ich 6 Jahre alt und wir waren ich war der Älteste und wir waren vier Kinder schon. Und meine Mutter wollte dann, meine Mutter eine sehr, sehr energische, sehr willensstarke Frau auch, wollte wieder arbeiten gehen, halbtags. Und ich erinnere mich deshalb daran, weil sie eine Erlaubnis, eine schriftliche Erlaubnis meines Vaters brauchte, um diese Arbeit aufzunehmen. Und deshalb meine beiden Eltern, mein Vater war ja Pfarrer, und die waren eigentlich schon so sehr modern auch eingestellt. Das hat sie so aufgeregt, dass sie sich darüber nicht gestritten haben, sondern sie haben sich beide darüber aufgeregt. Und ich habe so als Sechsjähriger so ein bisschen diese Szene im Kopf, denke mir, was, die, wie sie gesagt haben, das ist so altmodisch und das kann ich nicht glauben, und meine Mutter vor allem. Und dieses, das war vielleicht so ein Samenkorn zu dieser Geschichte. Und es sind eben die Frauen, die damals die Erlaubnis der Männer und Ehemänner brauchen. Ich habe dann später recherchiert, meine Mutter hatte wohl auch, die hatte da schon längst den Führerschein, aber auch dazu hatte sie die Erlaubnis ihres damals Vormunds gebraucht, dass sie den Führerschein machen durfte. Und das ist natürlich auch ziemlich unglaublich. Ich war da ja schon längst auf der Welt und man denkt sich, man ist im 19. Jahrhundert.
Ewald Ahrens, dann ganz herzlichen Dank für heute und wir grüßen nach Fürth.
Danke, Grüße zurück und Grüße an alle Hörer und Hörerinnen. Ich freue mich, dass ich hier sein konnte. Danke dir.
Ewald Ahrens, der übrigens noch einen zweiten Buchtipp für uns hat, denn er konnte sich nur sehr, sehr schwer entscheiden. Diesen zweiten Buchtipp, den haben wir dann für alle Steady-Abonnenten in der Nachlese nachher. Dann, ich habe noch etwas Interessantes.
Aha.
Also ich habe noch, es ist sowas Ähnliches wie eine Graphic Novel.
Aha.
Aber es ist mehr oder weniger so eine Art Cartoon.
Oh, was ist denn da jetzt der Unterschied?
Und zwar, es
Graphic
ist...
Graphic Novel ist lang, Cartoon ist kurz, oder?
Eine Graphic Novel erzählt eine richtige Geschichte. Ja. Und das sind so kleine, so wie so in der Tageszeitung, in der Sonntagszeitung. Ja, okay. Mhm. Einfach so diese kleinen Cartoons. Und zwar, das ist etwas, das allen gefallen könnte, die Peanuts mögen.
Ja.
Magst du die Peanuts?
Ja,
ich mochte
natürlich.
Die Peanuts auch immer.
Ja.
Und dieses ist Mafalda. Sagt dir das was? 60 Jahre Mafalda. Mir war Mafalda kein Begriff bisher.
Mir ist es ein Begriff aus Bastian Pastewkas Serie Pastewka. Da heißt ein Kind Mafalda.
Das ist dann wahrscheinlich irgendwie bezieht sich darauf. Ja, wahrscheinlich schon.
Kann schon sein.
Ja. Mafalda ist eine Kult-Comic-Figur aus Argentinien. Die erschien zum ersten Mal 1964 in einer argentinischen Wochenzeitschrift. Und ursprünglich war dieser Comic Teil einer Werbekampagne für Elektrogeräte. Und das war natürlich erst sehr kommerziell gedacht. Und daraus entstand aber ein kleines Mädchen, die zu einem Symbol wurde für Frieden, für Freiheit, für Demokratie, für Kindheit, die in ganz kleinen, süßen Mini-Geschichten à la Peanuts Kommentare letztendlich abgibt mit ihren ganz simplen Bemerkungen zur Gesellschaft, zur Liebe, zu den Beatles. Sie liebt die Beatles, sie hasst Suppe und hat da wohl in Argentinien die Hoffnung und die Sorgen einer ganzen Generation wiedergespiegelt. Mafalda, und ich zeige sie dir ganz kurz mal, wie sie aussieht.
Du hast Mafalda. Ich habe sie gerade aufgerufen.
Genau.
Ja.
Sie hat davon geträumt, zum Beispiel UN-Übersetzerin zu werden und als solche Übersetzerin Konflikte zu lösen. Sie hat sich gegen weibliche Stereotype gewandt. Sie war also sozusagen eine früh feministische Ikone auch schon. Und mit einfacher Logik hat sie halt so politische Differenzen aufgezeigt oder hat gegen Ungerechtigkeiten sich positioniert und ist so viel mehr als eine Comicfigur. Und sie gilt auch noch als bis heute relevant. Und ich fand das ganz interessant. Es ist wahnsinnig schwer, diese Comicstrips verbal wiederzugeben. Die leben einfach von der Kürze und weil die so pointiert auch sind und zwei, drei kleine wirklich Süße sind, wie sie versucht, auf den ersten drei von vier Bildern einfach so die Zahnpasta auszudrücken und sie kämpft mit der Zahnpasta. Und am letzten Bild geht sie dann an den Frühstückstisch und sagt, fertig. Die Zahnpasta ist heute Morgen etwas launisch. Also passt im Bad auf, dass sie nicht ausrutscht. Das ist so, ja, das können nur Kinder sowas, ja. Oder dann geht sie mit einer Freundin so die Straße entlang und dann sagt sie, hier siehst du, so ein Auto will sich mein Papa auch kaufen. Und das ist so eine Ente, also echt nichts Besonderes, sondern so eine Ente. Und ihre Freundin fragt, um womit anzugeben? Ja, und der Strip geht sogar dann noch weiter und dann sagt die Freundin zu ihr, und du freust dich wirklich, dass dein Papa so eine Karre kaufen will? Und dann sagt sie, aber sicher, Miguelito, es ist eines der wenigen Autos, bei denen das Wichtige immer noch der Mensch ist.
Ah,
clever, okay. Oder? Also man hat Spaß und das ist ganz schön. Und ich fand es so toll, dass die in der ganzen Welt offensichtlich auch bekannt ist, diese Mafalda. Mir war sie bisher noch nicht untergekommen.
Nee, also sie ist sie hat so eine schwarze Playmobil-Frisur, also mit Pony und so ein Schleifchen im Haar. Und ist ansonsten alles sehr schlicht gezeichnet. Also ich finde, deine Parallele zu den Peanuts passt ganz gut. Also es ist jetzt nicht so wahnsinnig dreidimensional oder so, sondern eher schlicht.
Ich finde, es ist wirklich so Peanuts-Style und sie immer mit ihrem Kleidchen und einem Kopf, der richtig viele, viele Haare hat. Und dann habe ich auch noch gelesen im Nachwort, dass es mehrere Statuen gibt. Also der Zeichner selber, der Erfinder davon, ist vor ein paar Jahren gestorben erst. Und Mafalda-Skulpturen stehen in Buenos Aires, in Oviedo und in Mendoza. Also in Argentinien gibt es mehrere Skulpturen von ihr und Statuen, die da stehen. Und die Bücher wurden in mehr als 20 Sprachen und Dialekte übersetzt. Zuletzt erst ins Armenische, ins Bulgarische, Hebräische, Polnische und Guarani. Wo auch immer man das spricht.
Vielleicht sollte ich ja versuchen, sie auf Armenisch zu lesen. Ja. Da brauche ich irgendwie, da brauche ich für eine Seite 2 Stunden. Ja, ja. Aber dann kriege ich es hin. Ja.
Wem also die Peanuts ganz gut gefallen, für den wäre das eine kleine Entdeckung. Da hat man wirklich Spaß.
Mafalda,
ja. Witzig, ne? Hatte ich auch vorher noch nie gehört.
Ja, lustig. Mafalda. Ja, das ist ja wieder so typisch, dass es so Ikonen gibt in manchen Ländern, wo du aus anderen Ländern her überhaupt keine Ahnung hast, was das ist. Also das, ja, manche Dinge funktionieren nur in manchen Ländern. Aber wenn du sagst, sie wurde auch übersetzt, dann funktioniert sie offenbar. In vielen Ländern.
Nee, das meiste ist ja nicht jetzt auf Argentinien so spezifisch. Ja. Vielleicht haben sie auch für die Ausgabe natürlich eher so allgemeinere rausgesucht, die sich einfach mit Familie, mit Beziehungen, mit Liebe, mit Kindheit ganz viel beschäftigen. Das sind so die großen Themen.
Schön, danke für den Tipp.
So, gibt's noch Rätsel?
Ich habe wieder ein Rätsel für dich mitgebracht, lieber Susi. Ein Rezensionsrätsel. Und zwar, ich gebe dir wieder 4 Tipps, also 4 Rezensionen, die ich im Internet zu diesem Buch gefunden habe. Und du musst am Ende sagen, welches Buch es ist.
Ja.
Okay?
Ja.
Also, Tipp Nummer 1. Das Buch ist zwar um vieles älter als ich, aber in einem einwandfreien Zustand. Es hat mir viel Freude bereitet, es zu lesen. Tipp Nummer 2. Den fand ich sehr lustig. Das gebundene Buch wirkt auch stabil genug, um einen Sprung mit dem Regenschirm von der Leiter zu überstehen. Nummer 3, der gibt jetzt schon mehr Tipps. Obwohl im Roman nur Jungen vorkommen, lesen die Mädchen die Lektüre ebenfalls mit großem Interesse.
Das ist interessant.
Ja.
Die Knirche von der letzten Reihe.
Also, aber es stimmt, es ist in der Tat so. Und Nummer 4, in dem Buch wird eine heile Welt dargestellt, die nie existiert hat. Verständnisvolle Lehrer, eifrige, sympathische Schüler. Natürlich gibt es hier und da Probleme, aber die werden mit der Parole durchhalten und Freundschaft aus der Welt geschafft. Na? Du kraulst dir deine nicht vorhandenen Haare.
Aber wirklich? Das ist aber spät in einer Schule.
Ja.
Kenn ich es denn auf jeden Fall? Nee, nicht unbedingt.
Hm? Wie bitte?
Ja. Der Club der Toten Dichter ist ja kein Roman. Da kenne ich auch keine Frauen. Aber dass da wirklich nur Männer spielen.
Ja.
Nee, ich muss passen.
Echt?
Echt?
Wenn der Autor Erich Kästner ist.
Ah, das fliegende Klassenzimmer.
Jawohl.
Ah, okay.
Genau.
Okay. Das fliegende Klassenzimmer.
Offenbar auch wieder Schullektüre. Und manche haben aber geschrieben, es ist zu krass. Und manche haben geschrieben, dass die Sprache einfach total veraltet ist. Es ist, glaube ich, aus den 30er Jahren mittlerweile, also dann schon 90 Jahre alt.
Dass da auch keine
Mädchen mehr,
ist.
Stimmt. Nee,
ich denke natürlich nur an Emil und die Detektive.
Getrennt,
da gibt es eine. Wie ist das noch? Ponyhütchen?
Pünktchen und Anton gibt es auch noch. Da ist natürlich ein Mädchen aber bei Klassenzimmer ist ja eine Jungsklasse.
Okay.
Genau. Das war mir aber so gar nicht bewusst. Also hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm.
Okay, cool.
So, ihr könnt jetzt übrigens auch gerne Rezensionsrätsel schicken, weil mir gehen sie langsam aus. aber ein paar werde ich hoffentlich noch finden für dich. Schickt uns gerne eure Sprachnachrichten, eure Buchtipps, höchstens eine Minute lang, Mail an liesunddas@gmail.com und kommt gerne zu Steady in unsere Buch-Community. Wir freuen uns sehr über weitere Unterstützer. Und damit gehen wir jetzt auch einfach weiter in die Nachlese mit unseren Steadys. Wir haben noch ein bisschen was im Gepäck mit Ewald Ahrens, also Bonus-Content sozusagen. Und wir reden über Elke Heidenreich und über Lesezeichen und über was auch immer, was uns so einfällt. Also kommt mit rüber, wir sehen uns gleich.
Tschüss. Macht's gut.